Das ist Staffel 2, Folge 2 von Welle Lern Digital. Herzlich willkommen. Ich möchte mit einem Zitat beginnen von Professorin Anja B. Sand. Sie sagt, Demokratie ist leider nicht selbstverständlich, deshalb kämpfe ich für eine bessere politische Bildung. Wir hören gleich viel mehr von Anja B. Sand in unserem ausführlichen Dialogformat, denn das Thema der heutigen Folge ist Digitalität und Demokratiebildung. Und dazu haben wir ein ganzes Paket gepackt. Das erwähnte Gespräch kommt gleich. Danach haben wir einen spannenden Projektbericht zu Teamfortbildung im Bereich Demokratiebildung in der Schule. Wir haben eine ganze Reihe von Praxisstimmen zum Thema und last but not least eine Empfehlung zur wissenschaftlichen Vertiefung, denn im Kompetenzverbund Lern Digital gibt es den Projektverbund SchuDiD und das steht für Schulentwicklung digital demokratisch. Mehr dazu am Ende unserer heutigen Folge. Ich heiße Jörn Moos-Mehrholz und jetzt geht's los. Wir starten mit Ausgesprochen Digital, unserem Dialogformat, wo wir die Perspektiven von Wissenschaft und Forschung, Praxis und Fortbildung zusammenbringen. Heute zum Thema Digitalität und Demokratiebildung. Und dafür habe ich zwei Personen um ihre Einschätzung und Erfahrungen gebeten. Unsere beiden Gäste heute sind Professor Dr. Anja B. Sand. Sie ist seit 2009 Professorin für Didaktik der politischen Bildung an der TU Dresden und seit 2020 Direktorin der John Dewey Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie. Sie sagt übrigens im Gespräch gleich mehrmals, die JUDIT, das ist die Kurzform für die John Dewey Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie. Als zweites ist dabei Dr. Julia Spengler. Sie ist medienpädagogische Beraterin am Medienzentrum im Landkreis Cuxhaven. Das läuft über das Niedersächsische Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung, NLQ. Zu den Schwerpunkten von Dr. Julia Spengler gehören medienethische Fragestellungen, da findet man auch Bücher von ihr, etwa zum Umgang mit Fake News und Verschwörungstheorien, zu Hate Speech und darüber hinaus beispielsweise auch zu schulischen Medienbildungskonzepten oder zur kommunalen Medienentwicklungsplanung. Ein spannendes Gespräch, los geht's! Wir sprechen über Digitalität und Demokratiebildung mit zwei Personen, die das aus verschiedenen Perspektiven, nicht gerade erst seit gestern, schon seit langer Zeit, sowohl inhaltlich durchdenken als auch praktisch vorantreiben. Anja B. Sand und Julia Spengler, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit für das Gespräch genommen habt.
Gerne.
Bevor wir enger in das Thema eingucken, würde ich gerne die Eröffnungsfrage stellen, die immer in dieser Kategorie von Podcasts hier bei uns gestellt wird, nämlich: Erinnert ihr euch an einen Moment, in dem ihr gedacht habt, oh, genau so müsste Lernen eigentlich immer aussehen? Julia, magst du anfangen?
Ja, ich fange sehr gerne an. Also ich kann mich nicht an einen Schlüsselmoment erinnern, muss ich sagen, weil wir lernen ja eigentlich jeden Tag. Wir sind gewohnt, glaube ich, Lernen in Schulkontexten zu denken oder in Universitätskontexten. Wir haben Klassenräume, Uniräume, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler. Aber ich glaube, dass Lernen eigentlich Prozesse sind, bei dem man sich ja auch erst im Nachgang vielleicht mal bewusst wird, okay, da habe ich mir nachhaltig richtig was eingeprägt, da habe ich was gelernt. Und ich glaube, was bedeutsam ist, dass Lernprozesse praktisch sein sollten und durchaus auch kreativ.
Anja, wie ist es bei dir?
Ja, mir sind zwei Bilder so in den Kopf gekommen, als ich die Frage gehört habe. Das eine ist eine Situation gewesen, die ich toll fand, aber wo ich so merkte, dass andere das auch so wahrnehmen. Und zwar war ich bei dem Eröffnungsstück des Festivals Politik im freien Theater. Und das war so eine südamerikanische Theaterkollektiv, das da wirklich ein wuchtiges Tanz-, Musik-, Theater-, performatives Spektakel, würde ich sagen, vorgelegt hat. Und ich hatte meinen Mann dabei, der ist auch Professor für Politikwissenschaft. Und das Stück war vorbei und er sagte, wir lassen das in Zukunft an der Uni. Wir machen nur noch sowas. Und also er war ganz tief, also er war auch so dieses, das, was wir machen, das können wir echt lassen. Ja? Also so, es war richtig so ein ganz, ganz starker Moment. Ich mochte ihn sehr in dem Moment, weil ich so dachte, ja, da hast du recht, das ist nochmal ein anderer Impact. Das zweite ist auch fast ein Bild, das mir in den Kopf gekommen ist. Ich habe schon vor 3 Jahren, glaube ich, jetzt ein Projekt gemacht, das hieß Politische Bildung in der Hundeschule.
Da in der Hundeschule?
In der Hundeschule.
Okay, nur sicherstellt.
Einen jungen Hund. Also wen das interessiert, wir haben einen Film darüber gemacht, kann man auf unserem YouTube-Kanal sich angucken, was wir da gemacht haben. Und das war noch so im Pandemie-Kontext. Und in meiner Hundeschule waren natürlich ganz, ganz unterschiedliche Menschen, auch viele sehr, also die Politik sehr skeptisch gegenüberstanden, die mit dem Impfen ihre Probleme hatten und die von der Existenz von Menschenrassen ausgingen und so weiter. Und ich bin da Mittwoch für Mittwoch hingegangen und irgendwann war klar, wer ich bin. Und dann war das immer so eine Situation, wir müssen jetzt mal über Politik reden, die Frau Professor ist da und so. Und das, da habe ich auch unglaublich viel gelernt. Also weil ich einfach aus meiner Bubble rausgekommen bin und meine Argumente auch wirklich nochmal alle abklopfen musste, bis sie so verfangen. Aber weil ich auch immer wieder Zeit hatte, weil die immer wieder Zeit hatten. Und ich glaube, es ist nicht nur auf meiner Seite, sondern auch auf der anderen Seite wirklich viel passiert in dieser Zeit. Deshalb habe ich auch gedacht, ich muss das weitererzählen und habe diesen Film gemacht. Aber das war auch so eine ganz besondere Lernsituation, die so ganz tiefen Eindruck, glaube ich, auf allen Seiten hinterlassen hat.
Anja, ich finde das ganz interessant, weil du mit deinem ersten Beispiel eigentlich jetzt das komplette Bildungssystem auf den Kopf gestellt hast. Indem du oder dein Mann in dem Fall ja gesagt hast, Lernen funktioniert eigentlich anders als das, was wir gewohnt sind alle.
Jetzt habt ihr damit ein breites Feld uns eröffnet und habt erstmal aber eine praktische Perspektive schon da drauf geworfen oder die Bedeutung der praktischen Perspektive betont. Wir haben über diesen Podcast oben drüber geschrieben, Digitalität und Demokratiebildung, was jetzt nicht die konkretesten Begriffe sind. Vielleicht fangen wir nicht mit Mut zur Lücke, aber mit Mut zum Exemplarischen an. Also wie sieht das, wenn es beobachtbar ist, aus, so im Alltag von beispielsweise Schule? Julia, magst du nochmal starten?
Ja, also es sind zwei Begrifflichkeiten, die, glaube ich, unsere Lebenswelt, unsere aller Lebenswelt aktuell total gut widerspiegeln. Ich weiß gar nicht, ob das ein Spannungsfeld ist, ob man die Begrifflichkeiten Digitalität und Demokratiebildung gegeneinander ausspielen sollte, sehe ich nicht so, sondern ich glaube, das sind zwei Begrifflichkeiten auch aus der Perspektive Schule, die hochaktuell sind, auch unter den Jugendlichen. Also wir erleben ja durch die weltpolitischen Ereignisse aktuell und die sehr politische Jugend, die wir haben, dass das Nachdenken über Staatsform, in dem Fall bei uns natürlich die Demokratie, sehr intensiv geworden ist, habe ich den Eindruck. Und zugleich haben wir aber die Informationsfülle, die Nachrichtenfülle über soziale Netzwerke. Und das sind so Prozesse, die schnell gekommen sind, finde ich persönlich, in den letzten wenigen Jahren, die vielleicht auch schneller sind, sodass die Menschen das Gefühl haben, man kommt nicht mehr hinterher. Also wir informieren uns, wir kommunizieren über die digitale Netzwerke, soziale Netzwerke. Und zugleich merken wir aber auch, dass es Menschen gibt auf der Welt, ich glaube, man muss es global denken, die es vielleicht nicht so gut meinen mit der Demokratie, um das mal sanft auszudrücken. Und diese Netzwerke, die digitalen Möglichkeiten eben anders versuchen zu nutzen. Und dieses Spannungsfeld kommt in der Praxis Schule sehr intensiv an.
Anja nickt, aber nicken gilt im Podcast nicht. Ja. Was ist deine Einschätzung?
Ja, ich glaube, wir sind an so einem Scheidepunkt. Und während ich vor, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren immer noch dachte, dass, also nehmen wir mal so den arabischen Frühling, da war das so bei mir ganz, da habe ich das ganz tief gespürt, dass so ein demokratisches Potenzial auch in Social Media drin ist und so. Und das würde ich heute nicht mehr denken. Also weil ich tatsächlich denke, es ist ja nicht nur, dass dieses Phänomen der Echokammern einfach so entsteht, weil jeder halt irgendwie andere Nachrichtenpräferenzen hat, sondern auch, weil die Algorithmen bestimmte Dinge groß machen und andere klein. Und das scheint mir überhaupt nicht förderlich zu sein für eine Demokratie, wo wir darauf angewiesen sind, zumindest Teile der Wirklichkeit, also auf eine ähnliche Wirklichkeit verweisen zu können. Wir müssen sie ja nicht ähnlich bearbeiten wollen. Wir können da unterschiedlicher Meinung sein. Aber wenn wir gar keine geteilte Referenz haben, dann ist es enorm schwierig. Und das führt in meinem Nachdenken oder auch wenn ich so in den letzten Jahren Vorträge halte, eigentlich dazu, dass ich oft sehr schnell so ein bisschen mediale Entwicklung erzähle von der Vervielfältigung von Kanälen und dem Auseinanderdriften von Gesellschaft, das damit zusammenhängt. Und dann sage, Schule ist eigentlich einer der wenig verbleibenden Räume, in der Hinsicht schon inklusiv ist. Also wo noch unterschiedliche Menschen zusammenkommen, und zwar nicht nur die Kinder, Jugendlichen, jungen Menschen, sondern auch ihr gesamter Background stößt quasi in der Schule aufeinander. Und deshalb auch alle gesellschaftlichen Konfliktlagen, das haben wir in der Pandemie auch sehr gut gesehen, quasi in der Schule aufploppen. Die Schule als System dafür aber gar nicht vorbereitet ist, das zu bearbeiten. Also weil die Schule wiederum quasi jetzt keine Zeit hat, häufig, so im Regelbetrieb zumindest, hat sie sehr wenig Zeit dafür, sich diesen alltäglichen Konfliktlagen gegenüber immer sehr schnell zuzuwenden. Aber sie werden da eben sichtbar. Und ich glaube, das ist was wir stärker in den Blick nehmen müssen, dass gesellschaftlich Schule zu einem der wenig verbleibenden Räume geworden ist, der so eine geteilte Referenz vermittelt. Also das macht Schule durch Unterricht, aber eben auch ein Raum ist, wo dann alle gesellschaftlichen Konfliktlagen quasi aufeinandertreffen.
Ich kann das nur bestätigen. Also es ist gut zusammengefasst. Das macht es kompliziert, glaube ich, für Lehrkräfte, weil es einfach, was ich vorhin sagte, weil es einfach so schnelllebig ist, weil die Konflikte, die wir haben, einfach jetzt in wenigen, es gab immer Konflikte, das ist klar, aber wir haben jetzt in wenigen Jahren wirklich geballte Konflikte, die auch bei den Jugendlichen wirklich ankommen, die Ängste schüren, es werden konkrete Fragen gestellt, kommt der dritte Weltkrieg und wenn ja, wann kommt er? Und das sind natürlich Fragen, die Lehrkräfte auch nicht mal eben kurz beantworten können. Anja, du hast das gesagt, dann ist das so ein Thema, was dann on top kommt, weil man natürlich auch gucken muss, okay, wir müssen auch die Themen, die durchgeführt werden müssen, auch noch behandeln. Das ist aber jetzt nicht so eine Sache, ja, was soll ich sonst noch alles machen, sondern ich glaube, es ist gerade sehr geballt an Schule. Für alle Beteiligten, also für die Erwachsenen, wie für die Kinder, wie für die Jugendlichen. Es gibt keine Lösung. Ich merke auch bei Kolleginnen und Kollegen, die durchaus genauso wie die Jugendlichen eigentlich Fragezeichen über dem Kopf haben und auch nicht mehr sagen können, ja, so läuft es oder so wird es sein. Und ich glaube, das ist das, womit wir als Gesellschaft aktuell leben müssen, dass wir diese Fragezeichen vielleicht auch aushalten müssen, was nicht einfach ist, für mich als Mensch, für die Jugendlichen. Aber dieses Rollenverständnis, okay, wir können als Lehrkräfte, wir können nicht auf alle Fragen Antworten geben. Ich glaube, das ist wichtig auch zu vermitteln. Und noch bedeutsamer jetzt auch bei der Frage Digitalität und Demokratiebildung, wo ich meine Rolle sehe als Lehrkraft oder als Erwachsene, wie auch immer, also aufzuzeigen, was an Informationen, an Fehlinformationen eben auch über soziale Netzwerke kommt, das kritische Denken wirklich zu fördern. Das halte ich für wichtiger als denn je, dass man nicht nur irgendwas konsumiert an Informationen, sondern auch das einordnen kann.
Ich würde es gern verstärken und aber auch dabei auf den Satz reagieren, die Lehrkräfte können nicht jede Frage beantworten. Das ist ja klar, ne? Aber ich bin Professorin für Didaktik der politischen Bildung, ich bilde seit 20 Jahren Lehrkräfte aus und ich gestehe, ich hatte das früher gar nicht so auf dem Zettel, aber was mir wirklich in den letzten 6, 7 Jahren so klar geworden ist, aber die Lehrkräfte sehen sich eben diesen Fragen gegenüber. Also heute sagen wir, die Pandemie ist ausgebrochen, morgen müssen die Lehrkräfte was dazu sagen. Heute hat Russland die Ukraine angegriffen, morgen müssen die Lehrkräfte was dazu sagen. Wir WissenschaftlerInnen an den Hochschulen, wir haben immer noch ein bisschen, also wir haben das auch mit den Studierenden, ne? Aber also da ist die Bildungssituation ähnlich, aber bis wir öffentlich gefragt werden, kriegen wir immer ein bisschen Zeit, ne? Sachen mal zu sortieren. Und das machen Medien, das macht Wissenschaft, das machen alle möglichen Einrichtungen, die sortieren und dann weiß man irgendwann ja auch wirklich mehr und ist sprechfähig. Aber darauf warten wir in der Schule nicht, weil die Kinder fragen eben am nächsten Tag und es muss irgendwas gesagt werden. Ja, also auch wenn man es eben nicht weiß, muss man mit den Kindern einen Weg finden, mit dieser Unsicherheit auch umzugehen, vorläufige Antworten zu geben, Hinweise zu geben, wie man mit sowas umgeht. Und deshalb sage ich jetzt immer, Lehrkräfte sind Early Responders. Ne? Also die sind immer an der Unfallstelle der gesellschaftlichen und zwar sofort. Und darauf bereiten wir sie bislang viel zu wenig vor. Also dass sie in der Gesellschaft diese Aufgabe haben.
Das Bild mit den Early Responders finde ich interessant. Auch nochmal aus dem Blickwinkel, dass wir früher, was auch immer früher war, immer von der politischen Bildung in Feuerwehrfunktion gesprochen haben. Und jetzt sagen, wenn ich euch da richtig interpretiere, das geht nicht mehr zu sagen, wir warten, bis sozusagen speziell geschulte Feuerwehrmenschen kommen und sich des Themas annehmen und die anderen können weitermachen, Wie ist da eure Einschätzung? War das schon immer in die Tasche gelogen oder ist es jetzt tatsächlich gerade vielleicht durch die Medienwelten, die sich geändert haben, so dass es einfach nicht mehr aufrechtzuerhalten ist? Weil, wie ihr beschrieben habt, ist halt morgen früh um 8 ansteht das Thema.
Ich weiß nicht, wie das früher war, was auch immer früher jetzt bedeutet. Ich glaube, aktuell ist es wirklich akut. Das sind Themen, die beschäftigen die Jugendlichen und die werden befeuert durch die digitalen Möglichkeiten. Also wir haben alle Informationen zur selben Minute parat und ja, wie Anja schon sagte, am nächsten Tag um 8 Uhr braucht es dafür Antworten. Es funktioniert aber nicht. Und ich bin auch immer vorsichtig mit den Antworten, weil wir prägen damit ja auch die Jugend einfach. Und man kann nicht einfach irgendwas dann sagen, um eine Antwort zu geben, sondern ich finde es auch durchaus richtig zu sagen, okay, die Entwicklung macht auch mir gerade Sorge. Also man muss sie auch emotional irgendwie abholen, weil das sind emotionale Themen, über die wir aktuell sprechen. Dass man sagt, okay, wir können das jetzt mal einordnen, welche Informationen sind aktuell bekannt, zum Beispiel zum Ukraine-Krieg. Ich weiß, wie ich vor den Klassen gestanden habe, wie die Fragen gekommen sind, wann kommt der Krieg nach Deutschland, wo man selber auch erstmal schlucken muss und natürlich die ganze Zeit Nachrichten liest, aber mehr Informationen als die Nachrichten haben wir dann als Lehrkräfte im Klassenzimmer auch nicht. Und trotzdem hat man, wie gesagt, diese emotionale, Arbeit will ich nicht sagen, Herausforderung, dass man sagt, okay, das ist aktuell bekannt und das ist so eine Doppelfunktion, die man als Lehrkraft dann hat und das geht über die eigentliche Fachlichkeit auch hinaus. Und ja, Lehrkräfte sind dafür nicht in der Form ausreichend geschult. Es ist nicht vorgesehen in der Lehrkräfteausbildung. Also es ist eigentlich schon eine psychologische Arbeit, die teilweise stattfindet. Ja,
ja. Ich meine, nach der Berichterstattung über die Kollektivrecherche, nehmen wir mal die. Es kam die Kollektivrecherche raus und am nächsten Tag waren Kinder in der Schule, die Angst hatten, dass ihre Eltern abgeschoben werden. Da kann man sich ja nicht wegducken. Also ich meine ja nicht Antworten im Sinne von letztgültige, klärende Antworten, aber also es ist nicht möglich für die Lehrkräfte oder das würde ich sagen, wäre dann wirklich pädagogisch sehr problematisch, das gar nicht zu berühren. Ne? Also das, was an existenzieller Frage aufploppt. Und das hat schon auch was damit zu tun, würde ich sagen, dass wir schon auch in der Krise des Journalismus sind. Also dass die Journalistinnen und Journalisten, also nicht alle, aber doch mehr und mehr die Fähigkeit verlieren, das auch zu tun, also sehr schnell einzuordnen. Und damit trifft das dann in der Schule doppelt und dreifach auf. Also ich kann zwei Sachen sagen, die ich glaube, die strukturell notwendig sind. Das ist aber auch ein bisschen meiner Metaperspektive geschuldet. Und das ist das eine, also Lehrkräfte müssen so ausgebildet oder weitergebildet werden, dass sie erkennen, dass sie zuständig sind dafür. Also, dass sie sich tatsächlich nicht wegducken, das hat mit einem Zuständigkeitsempfinden zu tun, das kann man kommunikativ vermitteln. Und das Zweite ist dann aber, dass sie die Zeit dafür auch kriegen müssen. Also, dass Schulorganisation nicht so sein kann, dass jeder Tag mit 45 oder 90 Minutenstunden eigentlich schon gefüllt ist und also keine Reaktionszeiten auf das, was gerade ist, und herausfordernd ist, eigentlich überhaupt zur Verfügung stehen. Weil das fördert ja dieses, jetzt ist aber was anderes dran, das können wir jetzt nicht, das bräuchte ja ewig, bis wir das dann besprochen hätten und so. Und das, da muss schulorganisatorisch wirklich was sich gravierend ändern, wenn wir das gesellschaftlich als einen Raum nutzen wollen, an dem auch so eine Erstversorgung in verunsichernden Situationen stattfinden soll.
Ja, ergänzend dazu fiel mir jetzt gerade ein, als du das ausgeführt hast, Anja, wenn ich so daran denke, wenn jetzt die Grippewellen wieder losgehen, was es an Unterrichtsausfällen gibt, die, weil es ja von Tag zu Tag geplant werden muss, die einfach inhaltlich überhaupt nicht gut ausgefüllt werden. Ja? Und dass man die Zeit, die ja die Kinder und Jugendlichen und die Lehrkräfte in der Schule verbringen, mal abgesehen ist davon, was wir von dem ganzen Schulsystem halten, aber dass man die Zeit, die man da verbringt, wirklich inhaltlich gut gestaltet. Es gibt so viele Vereine, es gibt so viele außerschulische Organisationen, die sich genau mit diesem Thema Demokratiebildung beschäftigen, dass man das System einfach mehr bündelt, diese erwachsenen Jugendlichen, die sich dafür einsetzen, in die Schule holt. Also dass man die Personen, die das Thema interessiert, und da sind wir wieder beim Thema Digitalität, man muss sie ja nicht physisch in die Schule holen oder in Bildungsinstitutionen, sondern dass man das digital zusammenbringt, dass man gemeinsam an Themen weiterdenkt und auch wenn das vielleicht mal spontan im Schulalltag ist. Aber mir ist das System gerade zu starr im Sinne von, okay, es fällt eine Stunde aus, was mache ich dann? Dann wird das Buch aufgeschlagen, macht Aufgabe auf Seite irgendwas. ist mir zu, auch aus lernpädagogischen Perspektiven, ist es einfach nicht förderlich. Sondern gerade wenn wir diese Themen zusammenbringen, Digitalität und Demokratiebildung, könnte man mit außerschulischen Akteuren einfach so viel mehr schaffen.
Wie sieht das konkret aus?
Es gibt Vereine, die genau das anbieten, die genau sagen, okay, wir kommen spontan digital in den Unterricht rein. Die Schulen sind mittlerweile recht gut ausgestattet, natürlich noch nicht perfekt, aber da ist ja einiges passiert. Das heißt, man könnte bestimmte Vereine anschreiben und sagen, so, hier ist jetzt ein Unterrichtsblock von 90 Minuten, der ist, steht zur freien Verfügung, beziehungsweise die Kinder sind in der Schule, aber die Lehrkraft kann nicht kommen. Macht was zum Thema Demokratiebildung, weil es ist ja auch immer der Vorwurf von außen, aber ich kann es auch aus dem System Schule heraus verstehen, so, was soll ich jetzt eigentlich noch alles machen? Was kommt noch alles dazu? Und dann kann man sagen, naja, es gibt aber Themen wie Demokratiebildung, die kann man einfach auch, ich sage jetzt mal ganz bewusst, in Anführungszeichen zwischendurch unterbringen, weil ich glaube, das ist wichtig, um genau diesen Echokammern auch entgegenzuwirken, den ganzen Falschnachrichten in sozialen Netzwerken, dass wir immer wieder darauf stoßen, alles, was ihr im Netz seht, muss kritisch hinterfragt werden. Und ich glaube, dass das Thema Medienbildung grundsätzlich viel zu kurz kommt an Schulen, weil es einfach in den Curricula noch nicht so ausführlich vorhanden ist. Und dann ist es auch logisch, dass die Lehrkräfte das in der Praxis noch nicht in der Form umsetzen können, selbst wenn sie wollten.
Und habt ihr Hoffnung? Also sei es nur dadurch, dass es sozusagen, um in der Feuermetapher zu bleiben, heiß genug ist, dass man jetzt sagt, wir ändern die Rahmenbedingungen wirklich für mehr Medienbildung und für Auseinandersetzung mit lebensweltlichen Themen jenseits von Fachunterricht?
Ja, also ob ich so viel Hoffnung habe, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass das was passiert, also und dass man das auch an so noch recht oberflächlichen Debatten ablesen kann. Also im Hinblick auf digitale Bildung sind die ambivalent, weil wir jetzt wieder mit so verbieten wir Smartphones und machen wir dies oder jenes. Das ist ja relativ kräftig, die Diskussion im Moment. Und ich glaube, das ist ein Symptom dessen, dass man sagt, so geht es jetzt auf jeden Fall mal irgendwie nicht weiter.
Bei dem Thema Medienbildung. Julia, du arbeitest jetzt in einem Medienzentrum. Bei euch steht wahrscheinlich Medienbildung auch, weiß nicht, ob es über der Tür steht, aber es ist da drinnen. Ist es denn so, dass da die Nachfrage so ist, dass die Leute kommen und sagen, sie müssen da jetzt unbedingt was tun? Oder ist auch das schwierig?
Die Nachfragen sind natürlich da. Also wir beraten im NLQ ganz konkret Schulen. Die Schulen, sei es Lehrkräfte oder Schulleitungen, also Personen, die Fragen haben, können sich an uns wenden. Diese Fragen sind sehr unterschiedlich. Was wir in den letzten Jahren jetzt erlebt haben durch den Digitalpakt, ist, dass die Schulen technisch überhaupt ausgestattet worden sind, dass Tablets zum Beispiel angeschafft worden sind. Und dann waren es eher technische Fragen tatsächlich, die gekommen sind. Wie können wir die eigentlich jetzt einsetzen? Jetzt haben wir das. Und dann gibt es ja bestimmte Marken, die eingesetzt werden. Dann sagen die Kolleginnen und Kollegen, okay, damit habe ich noch nie gearbeitet oder ich muss mich umstellen. Ich arbeite zu Hause mit anderen Systemen. Also es war schon sehr technisch, sehr abstrakt. Und ich habe den Eindruck, dass wir jetzt so in den letzten beiden Jahren eigentlich auf eine andere Ebene kommen, nämlich, dass man jetzt mal wirklich überlegt, wie können wir inhaltlich damit weiterkommen. Vorhin fiel da schon die Frage nach den Prüfungsformen, ja. Also, dass sich Prüfungsformen auch, also in Schule, nicht nur in Hochschule, sie müssen sich verändern, weil wir kriegen es in Schule natürlich ja auch mit, wie KI versucht wird, irgendwie einzusetzen, ne? Oder dass man kreativere Prüfungsformen entwickelt und nicht immer nur die Klassenarbeiten. Also es ist schon ein Prozess. Ich merke den Wandel auch. Ich merke, wie sich die Fragen ändern von Lehrerkolleginnen und Kollegen. Und dieser Prozess wird einfach noch lange weiter dauern. Und ich glaube, wir kommen gar nicht drum herum, als uns mit diesem Prozess weiter zu beschäftigen und nicht zu sagen, okay, so geht's gar nicht, sondern wir sind einfach Teil von diesem Prozess. Wir müssen weitermachen.
Die Medienbildung hat ja nun eine, würde ich sagen, lange Geschichte, sich auch als Demokratiebildung zu verstehen. Jetzt könnte ich bei dir aber reininterpretieren, die Nachfrage ist gar nicht da.
Ich glaube, die Nachfrage ist noch nicht da. Also nicht in großer Form tatsächlich. Wie gesagt, es ging jetzt dadurch, dass die Schulen ausgeschattet worden sind, eher um technische Fragen. Ich glaube, dieses Thema, über das wir heute sprechen, wirklich zu verknüpfen, wird in den nächsten Jahren kommen. Und ich bedauere das sehr, dass es immer so ein langer Prozess ist, aber dafür sind dieses Thema auch einfach zu groß. Es hängt, wie bei vielen Themen, immer von Einzelpersonen ab, die sich dafür engagieren, die was machen, die gucken, was geht, was ich vorhin sagte, welche Vereine gibt es, welche Organisationen kann man anfragen, welche Vorträge möchte ich mal anbieten in der Schule. Es ist ja theoretisch alles möglich, aber es hängt immer auch sehr von den Interessen von Einzelpersonen ab, ja.
Anja, wie ist deine Wahrnehmung? Ich kenne jetzt deine Arbeit ja auch schon eine Weile und da habe ich auch eine sehr klare Verbindung von Medienbildung und Demokratiebildung immer wahrgenommen. Hat sich das auch bei dir geändert in den letzten, was hast du vorhin gesagt, 7, 8 Jahren?
Nee, ich glaube, dass man, die Auseinandersetzung mit Politik ist ja immer medial getragen. Also die wenigsten kennen einen Bürgermeister persönlich, von daher, oder eine Bürgermeisterin. Deshalb können wir das nicht trennen. Ja, also dieser Gegenstand ist immer ein medial vermittelter. Von daher müssen wir das als integrativen Bildungsgegenstand, wenn wir demokratische Bildung machen, immer mitdenken. Aber die Frage ist eben, was das heißt. Ne? Also heißt das, dass wir dann auch immer pädagogisch mit Medien arbeiten? Oder ist der Link gar nicht auf der Ebene, sondern auf einer anderen? Ich habe vor, weiß ich nicht, paar Monaten, glaube ich jetzt schon, einen Podcast gehört von der New York Times, glaube ich, wo es auch, also da haben die zwei medienwissenschaftlich, glaube ich, ausgerichtete amerikanische Professorinnen befragt, also was gerade so los ist bei ihnen und was sie denken, ob KI hilft oder schadet. Ja, und die waren doch ganz schön fatalistisch, also die waren nicht der Meinung, dass es irgendwie zu was Gutem führt, waren sie recht eindeutig. Aber sie sollten dann, also sie wurden gezwungen zu sagen, was könnte sich jetzt doch positiv vielleicht durch die medialen Veränderungen, die wir gegenwärtig erleben, ergeben. Und da haben sie gesagt, ich glaube, dass es in gewisser Weise stimmt, dass sie sagen, naja, wenn wir an den Hochschulen gucken, was das bei den Kolleginnen und Kollegen macht, dann ist es erstmal das Gejammer, ne? Also dass alle Studierende lösen jetzt alle Probleme mit einer KI und denken gar nicht mehr selber. Und dann ist aber der nächste Schritt von ganz vielen Kolleginnen und Kollegen, dass sie sich viel mehr Mühe geben, mit ihren BildungsteilnehmerInnen in person zu arbeiten. Also weil nur dadurch quasi eine Sicherheit über den Bildungsprozess selber, also dass man den überhaupt noch miteinander teilt, gegeben werden kann. Und dann dachte ich, ja, das stimmt. Also weil es ist ja immer so, dass wenn man sich so umguckt bei den Kolleginnen und Kollegen, die jetzt nicht Medienpädagogik auf ihre Fahne geschrieben haben, und um die geht's ja in gewisser Weise, weil die anderen sind nicht das Problem, die folgen den Trends und die machen sich Gedanken und die kommen schon irgendwie mit. Aber bei den anderen, da haben wir ja so große Zeitverzögerung. Und das können sich selbst die nicht mehr leisten im Moment. Ne? Also die merken einen Verlust. Also von die Studierenden an, also die Hochschule ist ja deshalb interessant, auch im Vergleich mit der Schule, weil sie freier ist. Also wir haben keinen Lehrplan, wir können uns schneller an eine neue Situation anpassen. Auch die Verpflichtung, überhaupt den Lernort zu betreten für die Lernenden, ist viel niedriger. Wir merken, die kommen gar nicht mehr. Ne? Also die kommen gar nicht mehr, weil sie gar nicht mehr profitieren davon, was wir anbieten, weil sie eben die Prüfungen dann mit der Hilfe von irgendwelchen Agenten viel besser ohne uns lösen können. Und das führt eben selbst bei strukturkonservativen, medienskeptischen Kolleginnen und Kollegen dazu, dass sie in gewisser Weise mehr in ihre Lehre investieren, um also quasi im persönlichen Kontakt Verfügung über den Bildungsprozess wieder zu bekommen. Und das ist, glaube ich, fast, dass es zwangsläufig passiert. Ja, also dass das, da muss man gar nicht. Das wird passieren. Und das ist nicht der allerschlechteste Effekt, der sich aus dieser Verschiebung ergibt.
Ich würde für den letzten Teil unseres Gesprächs gerne nochmal auf die Ebene gucken, wenn tatsächlich eine Lehrkraft morgen handlungsfähig sein muss, dann hat die ja auch inzwischen eher ein anderes Vorzeichen, nämlich einen Überfluss von, wo sie sich selbst informieren könnte, mit wem sie sich vernetzen könnte, welche Bildungsangebote sie wahrnimmt. Das ist ja was sich tatsächlich drastisch gedreht hat zum Vergleich von vor 10, 15 Jahren. Wie seht ihr diese Möglichkeiten zwischen den Landeszentralen und der Bundeszentrale, Netzwerken, öffentlich oder halböffentlich? Muss eine Lehrkraft, um überhaupt mitreden können, selbst zumindest sich TikTok angeguckt haben? Was sind da so Themen, wo ihr sagt, das sind Stand Herbst 2025 Themen, die wir hier nochmal ansprechen sollten?
Also ich denke schon, dass Lehrkräfte irgendwie immer auf dem Stand bleiben sollten. Und ich finde es auch total wichtig, sich TikTok einfach mal anzugucken. Und das merke ich irgendwie auch in den Beratungsgesprächen, dass viele Kolleginnen und Kollegen sagen, nee, TikTok nutze ich selber nicht, möchte ich auch nicht haben. Und dann denke, oder sage ich auch, naja, aber lad's dir doch einfach mal runter, guck's dir einfach mal an, um das Prinzip zu verstehen. Weil wir merken es ja bei den Schülerinnen und Schülern, was die Konzentrationsfähigkeit zum Beispiel angeht. Es gibt ja ganz krasse Veränderungen tatsächlich. Und ich finde es immer wichtig, dann eben auch die Ursachen zu verstehen, um darauf eingehen zu können. Das heißt ja nicht, dass ich TikTok privat irgendwie nutzen muss oder möchte, aber einfach sich in die Lebenswelten von Jugendlichen hineinzudenken, weil wir mit denen einfach jeden Tag tatsächlich arbeiten. Ja, es ist einfach der Auftrag von Lehrkräften. Und ich finde diesen Draht zu halten einfach unglaublich wichtig. Und dann auch nochmal über die eigene Rolle nachzudenken, das kommt mir aktuell auch noch zu kurz in der Lehrkräfteausbildung, nämlich wegzukommen von dem, der Lehrkraft steht vorne und bringt jetzt irgendwas bei, sondern in den Dialog zu kommen. Gerade bei den Themen Medienbildung, in den Dialog zu kommen mit Kindern und Jugendlichen und auch mal nachzufragen, wo hast du jetzt was gesehen? Wir haben ja diverse Phänomene, die wir in der Medienbildung oder in der Medienberatung bearbeiten. Mobbing, Cybergrooming und so weiter, das möchte ich jetzt gar nicht alles erwähnen, aber um das eben überhaupt aufgreifen zu können, muss ich ja wissen, wovon ich überhaupt spreche, und das geht am allerbesten im Dialog mit den Jugendlichen. Und das ist schon etwas, wo ich denke, naja, darauf bildet die Ausbildung nicht wirklich vor. Also das würde ich wirklich vertieft mir wünschen in der Ausbildung, weil ich schon glaube, dass wir diesen Dialog sowohl bei Digitalität als auch bei Demokratiebildung unbedingt brauchen und soziale Netzwerke dazu gerade nicht beitragen, in Dialog zu treten, sondern da haben wir ja genau das mit Hate Speech und Fake News und so weiter. Also was an Hass da gesprüht wird, auch natürlich... auch das muss man wissen, dass das, welche Bots oder wo Bots einfach System haben, dass politische Inhalte reingespielt werden. Also diese ganzen Prozesse zu verstehen, um dann zu sagen, okay, aber wenn ich doch jetzt mit einer Person vis-à-vis spreche oder gerade in diesem Vertrauensverhältnis Schüler, Schülerin, Lehrkraft, was es ja eigentlich sein sollte, das wieder einzuordnen und zu sagen, okay, da ist eine Person, die steht wirklich vor mir und die meint es gut, und zwar gegenseitig. Ich glaube, das ist das, was künftig immer oder noch bedeutsamer wird.
Ja, ich schließe mich an. Also ich stimme total zu. Und ich bin ja jetzt vielleicht hier so ein bisschen medienskeptisch rübergekommen. Und das stimmt auch in gewisser Weise. Ich sehe da einige Gefahren in jüngster Zeit krasser, als ich das früher gesehen habe. Aber wir sind mit der Judith Forschungsstelle auf allen Social-Media-Kanälen. Ich habe quasi fast alle meine Vorlesungen auf dem YouTube-Kanal, sodass jeder von überall und jederzeit sich das angucken kann. Und wir vermitteln, also wir sehen das auch als ernsthafte Kommunikation, ne? Also in so einem Insta-Kanal kannst du zwar nur 1,5 Minuten maximal irgendwie was am Stück sagen, aber für einen Gedankenanstoß am Tag reicht es. Und wir merken in Sachsen, wo wir mit der demokratischen Bildung ja extrem herausgefordert sind politisch, dass wir also unser dezentrales Netzwerk im ganzen Bundesland, und zwar sowohl die Kolleginnen und Kollegen in der Schule als auch außerschulisch, dass die das auch brauchen. Also die brauchen eine tägliche Ansprache und auch eine wiederholte Ansprache mit so Sätzen wie politische Bildung ist nicht neutral. Das kann ich quasi jeden Tag sagen, weil es jeden Tag hilft, sich zu wappnen gegen das, was ich erlebe. Und damit bieten wir da auch, also ich würde das als Service quasi verstehen, dann einen Service an, den wir im Bundesland ganz dringend brauchen. Und weil ich auch über KI so kritisch gesprochen habe, also ich seit 6 Monaten mache ich meine gesamte Arbeit mit KI, um zu verstehen. Also ich werde damit auch irgendwann wieder aufhören. Aber ich habe das Gefühl, das reicht nicht, da mal in TikTok zu gucken. Also man muss es schon tatsächlich auch machen, damit man sieht, was passiert. Was passiert mit mir, wenn ich das und das frage, was, das geht gar nicht nur mit so einem äußeren Blick, sondern es muss tatsächlich ausprobiert werden, zumindest dann, wenn das meinen Bildungsgegenstand so sehr betrifft, wie das jetzt in meinem Fall auch gegeben ist, und ich darüber also auch tatsächlich auskunftsfähig sein muss, dann kommt man an der Sache nicht vorbei. Das heißt aber nicht, dass man das unkritisch macht oder dass man nicht die Probleme wahrnimmt. Im Gegenteil. Also ich glaube, man kann die Probleme nur verstehen, wenn man in eine intensive Praxis in dem Zusammenhang auch geht.
Ich würde das gerne noch ergänzen, weil das Stichwort Neutralität fiel. Und das ist ja gerade auch wirklich ein großes Thema in Schulen, weil ja immer gesagt wird, Lehrkräfte müssen neutral sein. Und ja, natürlich.
Nein.
Grundsätzlich doch, grundsätzlich schon, aber neutral nicht bei dem Thema Demokratiebildung. Weil wir müssen dafür einstehen. Wir müssen für Themen wie Menschenwürde, Gleichberechtigung, Meinungsfreiheit einstehen. Und das sind genau die Themen, die aktuell aufploppen. Und da kann man nicht sagen, ich bin jetzt neutral, ich habe keine Meinung dazu. Man braucht eine ganz klare Haltung zur Demokratiebildung. Und dazu sind Lehrkräfte verpflichtet. Und das ist, glaube ich, was gerade, auch wenn man so die Nachrichten liest, immer mehr hochploppt. Und ich finde, es ist zu langsam, diese Haltung. Also wir müssen die Haltung zeigen. Die Zeiten sind politisch absolut dringlich. Und ich weiß nicht, worauf wir noch warten sollen, wenn man jetzt die Vorzeichen nicht erkennt.
Ich sag nur, Berufseid verpflichtet. Und es gehört auch dazu, sich, wer da denkt, man müsste in der Schule neutral sein, sich mal die Mühe zu machen, medial zu gucken, von welcher Seite dieser Mythos am Leben gehalten wird. Das ist nämlich ein rechtes Narrativ, das quasi immer wieder auf Schule prallt. Und ich würde wirklich den Neutralitätsbegriff total vermeiden. Also, weil der trifft's einfach überhaupt nicht.
Vielleicht zu unserem Abschluss. Ich habe gerade eine Erinnerung gehabt, bestimmt schon 10 Jahre her, gab es mal ein Buch Netzgemüse von Tanja Häusler und Johnny Häusler. Und ganz am Ende hatten sie ein Fazit, das sie gesagt haben, für viele Fragen, die sie Erwachsene stellen, weil sie das Ganze mit dem digitalen Zeug nicht verstehen. Sie finden auch Antworten in diesem digitalen Zeug. Damals war, glaube ich, einfach der Hinweis, man kann das an deine Suchmaschine eingeben, wenn man das nicht versteht. Und das haben wir, glaube ich, jetzt in dem letzten Drittel auch nochmal deutlich gemacht, dass nicht Verdrängen und Verbieten alleine eine Lösung sein kann, die tatsächlich den Jugendlichen hilft. Jetzt habe ich angefangen, Fazit zu machen. Ich wollte euch nach dem Fazit fragen. Habt ihr noch eins? Oder ein Appell oder eine Anlaufstelle, wenn jetzt Menschen sagen, sie wollen sich das jetzt nochmal konkreter angucken, weil es nicht reicht zu warten, dass es sich von selber auflöst. Wo würdet ihr die Menschen hinschicken? Was können die sich angucken? Zum Beispiel medial.
Also ich habe ja vorhin quasi schon in so eine Richtung gedeutet. Ich kann quasi auf unsere eigenen Kanäle verweisen. Das ist bei Instagram Judith Forschungsstelle und auf YouTube Judith Forschungsstelle, LinkedIn auch, wo wir quasi versuchen, tagesaktuell zu diesen Themen jeweils zu kommunizieren und auch den Eindruck haben, dass das ganz gut funktioniert. Also wer sich für unsere Arbeit interessiert, wäre da ganz gut beraten, mal hinzugucken.
Ja, ich glaube, für das Thema Medienbildung ist wirklich der erste Anlaufpunkt, auch nicht nur in Niedersachsen, die gibt es ja bundesweit, sind die Medienzentren, die viel dazu bereithalten, die vernetzt sind in den einzelnen Landkreisen, also da einfach mal nachzufragen, nachzuhaken zu unterschiedlichsten Themenbereichen. Und bei dem Thema Demokratiebildung nutze ich tatsächlich sehr viel und häufig auch konkret im Unterricht das Angebot von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Großartige Sachen, die machen.
Und auch da noch ein hoffnungsvoller Punkt, dass diese Angebote von Landesinstituten, Qualitätsstellen, Landeszentralen online verfügbar sind, heißt ja auch, dass sie in der Regel sogar im anderen Bundesland funktionieren.
Absolut.
Sehr schön. Ganz, ganz herzlichen Dank euch für den Podcast und insgesamt für eure Arbeit. Alles Gute.
Mir bleibt noch zu sagen, dass wir die erwähnten Links in die Shownotes zu diesem Podcast schreiben. Menschen, die unseren Podcast Welle Lernen Digital häufiger hören, kennen schon Lern Level Up. Für alle anderen sei noch kurz das Format erklärt. Wir fragen Menschen, die in und um Schule arbeiten, wie sie selbst ihr eigenes Lernen, ihre eigene Fortbildung gestalten. Das machen wir in einem sehr einfachen Format. Wir schicken denen eine Frage und die schicken uns Sprachnachrichten. Die Frage für die heutige Folge lautete: Welche Rolle spielt Demokratiebildung für dich? Welche Angebote und Initiativen findest du besonders inspirierend?
Hier spricht Nele, Pädagogin im E-Bildungslabor. Demokratiebildung ist für mich sehr grundlegend für gute Bildung, weil ich finde, dass gute Bildung Menschen zu gesellschaftlicher Handlungsfähigkeit ermächtigen soll. Und gesellschaftliche Handlungsfähigkeit bedeutet natürlich, oder da gehört natürlich ganz grundsätzlich dazu, dass man sich auch demokratisch an der Gestaltung von dieser Gesellschaft beteiligen kann. Wir sprechen sehr, sehr viel bei so Lernzielen über sowas wie Selbstwirksamkeit. Gerade vor dem Hintergrund von Demokratiebildung finde ich, dass wir da auch sehr, sehr viel stärker über das Lernziel von kollektiver Wirksamkeit sprechen müssten. Weil genau das ist ja eigentlich das, was wir erreichen müssen in der Demokratiebildung.
Hallo, hier ist Joscha Falk. Ich bin Lehrer, Fortbildner und Schulentwickler aus Bayern. Demokratiebildung ist für mich ein essentieller Teil des schulischen Bildungsauftrags. Unabhängig von Schulart, Fach und Alter der Lernenden müssen wir junge Menschen für die Werte der Demokratie begeistern. Dazu gehört Unterricht über Staat und Gesellschaft genauso wie das Einüben von Kommunikationsregeln im täglichen Miteinander und das Einbringen in die Schule, zum Beispiel in der SMV. Besonders interessant finde ich den Klassenrat, mit dem wir Demokratie direkt ins Klassenzimmer holen können.
Hi, hier ist Anna Fröhlich, Schulleiterin einer Grundschule in NRW. Demokratiebildung bedeutet für mich, Menschen zu befähigen, ihre Stimme zu nutzen. Selbstbestimmt, kritisch und verantwortungsvoll. Es geht nicht darum, was man denken soll, sondern wie man sich eine Meinung bildet. Zuhören, Perspektiven aushalten, argumentieren können und aktiv mitgestalten.
Hallo, hier ist Thorsten Becker, Fort- und Weiterbildner aus dem Saarland. Mit dem Thema Demokratiebildung verbinde ich vor allem die Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung, hier gemeinsam am Bildungscampus Saarland. Wir haben schon einige Projekte auf die Beine gestellt, in denen wir versucht haben, Lehrerinnen und Lehrer eine Perspektive auf das Thema zu bieten und so das Thema auch zu Schülerinnen und Schülern in den Unterricht zu bringen. Was mir besonders wichtig ist, ist, dass bei dem Thema Demokratiebildung nicht nur die Vermittlung von fachlichen Inhalten im Vordergrund steht, sondern dieses Thema auch motivierend unterrichtet wird, indem Demokratie gelebt wird, in der jeweiligen Schulkultur, indem Mitbestimmung eine Möglichkeit ist, für Schülerinnen und Schüler ihr Schulleben mitzugestalten und aktiv zu werden, weil nur so entsteht auch Motivation, dies in der Gesellschaft zu tun.
Mein Name ist Lea, ich bin Sonderpädagogin an der Europa-Universität in Flensburg. Demokratiebildung heißt für mich vor allem Teilhabe ermöglichen, besonders durch digitale Räume, in denen am Ende ja jede Stimme zählt.
Ich bin Hauke Pöllert, Lehrer aus Niedersachsen, und für mich ist Demokratiebildung gerade als Geschichtslehrer absolut zentral, wenn es darum geht, heutige Jugendliche auch mit Blick auf die Geschichte zur Teilhabe an unserer Gesellschaft, an der Politik zu befähigen und vor allem auch ihre Motivation dafür zu wecken. Ein Projekt, das ich in dem Rahmen ganz besonders toll finde, ist Journalismus macht Schule, ein gemeinnütziger Verein, insbesondere aus Richtung Presse, aber auch Redaktion, Lehrerfortbildung, Medienpädagogik kommt, der Schulen Orientierung bietet, auch Besuche von Journalistinnen und Journalisten, damit Schülerinnen und Schüler mit Presse in Kontakt kommen, gleichzeitig aber auch einen großen Materialpool zur Verfügung stellen, rund um Fake News, Berufsfeldjournalismus, Nachrichten in sozialen Medien, Kriegs- und Krisenberichterstattung, aber auch die Macht von Bildern. Und ich denke, schon daran merkt man, das ist ein tolles Angebot, das insbesondere dazu beiträgt, auch kritisch mit heutiger Nachrichtenkultur, insbesondere in den sozialen Medien, umzugehen und dafür den Blick zu schärfen, wie man kritisch Nachrichtenkompetenz erwerben kann. Journalismus macht Schule ist da für mich ein ganz tolles Projekt.
Wir hörten in der Reihenfolge des akustischen Erscheinens Nele Hirsch, Bildungswissenschaftlerin und Pädagogin in dem von ihr gegründeten E-Bildungslabor. Joscha Falk, Lehrer, Schulentwickler sowie Referent und Fortbildner für Innovation in Schule und Unterricht. Anna Fröhlich, Schulleiterin der Grundschule in Westerburg. Thorsten Becker, Fachreferent für digitale Lernpädagogik und Lerndidaktik am Bildungscampus Saarland. Lea Schulz, Educational Engineer an der Europa-Universität Flensburg und Hauke Pöllert, Lehrer am Theodor-Heuss-Gymnasium Göttingen. Allen Beteiligten herzlichen Dank. Wir kommen zu unserer Rubrik Hashtag trotzdem, eine Sammlung von Beispielen, wie Fortbildung und Schulentwicklung innovativ und vielleicht nicht immer mit günstigsten Rahmenbedingungen gestaltet werden kann. Heute habe ich mich dafür zusammengeschaltet mit Dejan Mihailovic. Bei Hashtag trotzdem schalten wir uns heute mit dem Süden von Deutschland zusammen, genauer gesagt mit Baden-Württemberg. Dort arbeitet Dejan Mihailovic. Er ist, muss ich ablesen, Referent für SMV, Demokratiebildung, digitale Transformation und Barcamps beim Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung Baden-Württemberg. Hast du eigentlich eine Visitenkarte, Dejan?
Nein.
müsste fünfmal umbrechen wahrscheinlich. Aber ich finde es gar nicht falsch, weil es ja relativ repräsentativ ist für das, was du machst, nämlich doch sehr umtriebig sein. Dejan hat 2017 den Begriff zeitgemäße Bildung in der Debatte geprägt, als er einen Blogartikel geschrieben hat und versucht hat, die Rede von digitale Bildung in eine Richtung, die mehr auf, in meinen Worten, Emanzipation, Empowerment, gesellschaftliche Veränderung ausgerichtet ist und nicht nur auf Technik,
zu gestalten. Und der Begriff zeitgemäße Bildung hat ja tatsächlich sehr viel in den Communities, die rundherum diskutiert haben, verändert. Dian, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Danke, dass ich dabei sein darf.
Ihr habt bei euch in der staatlichen Lehrerinnenfortbildung ein neues Angebot zur Demokratiebildung in der Schule. Was ist daran neu? Was passiert da?
Genau, für die Leute, die zum ersten Mal vom ZSL hören. Das heißt, wir sind einfach für die Lehrkräftefortbildung zuständig. Ich arbeite auch mit Schulleitungen tatsächlich relativ viel in den letzten Jahren und teilweise auch mit SchülerInnen. Und im Prinzip ist es so, dass ich auf einer Zentrale arbeite und eher konzeptionell. Und dementsprechend ist es so nicht, dass ich es in der Breite irgendwie super viele Fortbildungen durchführe, sondern schon überlege, was könnten so Formate sein, ein bisschen experimentiere. Und wir haben so eine Ressource auf Landesebene, wo Lehrkräfte einfach sich anmelden können aus dem ganzen Bundesland. Und da haben wir uns überlegt, also die klassische Fortbildung, da ist ja so, dass immer eine Lehrkraft von der Schule kommt, dann meist irgendwie vielleicht was Gutes erlebt, dann zurück in die Schule kommt und die ganzen Ideen und Inspiration und Pläne dann gefressen werden vom Alltag.
Ja, man stellt es noch 5 Minuten vor in einer Konferenz, oder?
Genau. Und dann ist es eben so, dass wir gesagt haben, okay, wir können, also wir haben natürlich auch andere Konzepte entwickelt. Das heißt, wir haben zum Beispiel auch eben so Abrufe, mittlerweile relativ viele, wo wir gesagt haben, die beste Fortbildung ist eigentlich systemischer Ansatz. Das heißt, wir kommen dann an die Schule und dann auch, deswegen habe ich auch, hast mich auch zitiert als Referent für die Barcamps. Das heißt, wir bilden Leute aus, die Barcamps durchführen und dann machen wir dich also als Auftakt für so einen Schulentwicklungsprozess in der Regel mit über dem Barcamp. Jetzt ist aber so, das kannst du nicht alles nur in Barcamps abbilden. Das heißt, du musst irgendwie auch mit anderen Ressourcen irgendwie anders arbeiten. Und dann war die Überlegung, wenn wir diese Ressourcen einfach vor Ort haben, in diesen Instituten und diesen Gebäuden, die dann eben vom Institut dann belegt sind, wie können wir es eigentlich aufsetzen, dass es möglichst wirksam und nachhaltig ist? Und vielleicht auch dieses Problem von der Alltag frisst mich irgendwie da, dass man da entgegenwirken kann. Und dann war der Gedanke da zu sagen, lass uns doch wirklich mehr wieder in Teams arbeiten. Das heißt also wirklich explizit für Teams auszuschreiben und hinzuschreiben, so mindestens 2, 3 Personen sollten eigentlich schon da sein. Bestenfalls wirklich auch divers aufgestellt und divers, dass ich jetzt auch alle Ebenen durch, also bestenfalls auch jemand aus dem Team der Schulleitung oder Schulentwicklungsteam, also einfach so zu schauen, was sind so Personen, die verschiedene Expertisen, Perspektiven im Schulalltag auch haben und dass die da zusammenkommen und einfach 2,5 Tage, weil so lang geht die, Zeit haben und darüber nachzudenken. Und dann ist eben so, dass wir, ich habe tatsächlich jetzt am nächste Woche oder übernächste Woche, glaube ich, ist glaube die nächste Runde von diesem Demokratiebildung in der Schule, was tatsächlich jetzt wir gesagt haben, wir wollen die Gruppen jetzt noch größer haben. Also wir anfangs gehen wir von ja mindestens 2 Personen, jetzt gehen wir schon eher so erfordernder in Richtung 3 und mehr bitte. Und dann war aber auch schon so der Gedanke bei einigen, ja, das kann es ja nicht bringen, jetzt in den Zeiten, wo wir jetzt gerade sind. Die Lehrkräfte dürfen teilweise nicht zu Fortbildungen. Ist tatsächlich auch so, dass Schulleitungen sagen, hey, wir haben Lehrkräftemangel. Wir können Leute nicht schicken zur Fortbildung. Jetzt habe ich aber gesehen, eine Gruppe kommt zum Beispiel zu 6 von einer Schule. und von anderen tatsächlich, also viele wirklich 3er, 4er Gruppen, wo ich dann denke, wow, also scheinbar irgendwie scheint es anzukommen, scheint es etwas zu sein, was da irgendwie sich auch rumgesprochen hat, dass es gar nicht so verkehrt ist. Und das ist schon mal der erste Punkt.
Hast du eine Erklärung? Weil du hast ja schon gesagt, eigentlich sprechen die Umstände dagegen. Eigentlich haben wir ja auch eine Fortbildungsgrundidee, die relativ individualisiert ist. So, ich suche mir aus, was ich für meine Arbeit brauche. Und deswegen hätte ich auch gesagt, so von der Papierlage müsste eure Idee schlechte Bedingungen haben 2025. Hast du eine Erklärung, warum es trotzdem funktioniert?
Boah, das ist natürlich immer der Punkt, ne? Also wenn ich ehrlich bin, ich bin auch schon einige Jahre in dem Bereich unterwegs, was Fortbildung, Events und so weiter angeht, so wie du auch. Und nachhinein ist man immer klüger, ne? Ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe schon Vermutungen. Also eine Vermutung könnte zum Beispiel sein, dass es natürlich auch eben ja so eine Mundpropaganda gibt, den Leute schon erfahren haben, dass das Konzept, was wir da anbieten, das ist tatsächlich so 2-mal im Jahr gewesen. Ist auch nicht so also überragend oft angeboten gewesen, aber immer überbucht. Und dass man einfach, dass die Leute festgestellt haben, hey, das scheint uns irgendwie was zu bringen. Weil meiner Erfahrung nach ist schon, es gibt ein so ein Parameter nach der Pandemie. Aus meiner Beobachtung heraus ist, dass Menschen viel gezielter überlegen, wo sie zu einer Fortbildung hingehen und sich dann schon auch kundig machen und die Frage sich stellen, bringt mir das auch wirklich was? Und wenn die Antwort ja lautet, dann machen die das. Aber ansonsten dieses, ich gehe mal so hin, mal schauen, was passiert, das ist nicht mehr so. Das heißt, deswegen glaube ich, dass vielleicht so ein bisschen die sich mittlerweile rumgesprochen hat, dass die Schulen, die da waren, einfach vielleicht gute Erfahrungen gemacht haben. Und letztendlich, was ich auch interessant finde, ist, diese 2,5 Tage vor Ort sind auch wiederum relativ offen gestaltet. Das heißt, wir haben schon so einen Impuls am Anfang, um so ein gemeinsames Bild zu haben, mit dem wir loslegen, aber dann relativ flexibel und offen gestaltet. Von Beginn an ist auch die Geschichte kohärent. Das heißt, wir sagen auch, das Ding heißt Demokratiebildung in der Schule. Dementsprechend ist auch das, was hier stattfindet, demokratisch. Und dementsprechend haben die auch eben Mitsprache in allem, wie sich das Ganze entwickelt.
Welche Rolle spielt die Digitalisierung, die digitalen Medien, vielleicht auch sowas wie eine Kultur des Teilens in dem, was ihr macht?
Für uns, glaube ich, relativ simpel erstmal, weil es natürlich, man guckt so ein bisschen auf diese Tools und ich glaube, die erwarten immer die besten Apps und die progressivsten Geschichten und jetzt müsste was mit KI kommen und so weiter. Und wir arbeiten mit relativ simplen Geschichten, die eigentlich schon vor 10 Jahren genutzt wurden. Das heißt, mit irgendwelchen Etherpads oder jetzt der Taskcard als Landingpage. Das heißt, so ein Zuhause wird dann digital eingerichtet und da werden die auch abgeholt. Das heißt, die kriegen dann eben dann so ein digitales Zuhause, worüber dann eben alles mit ihnen geteilt wird. Das heißt, jedes Slide, alles, was wir an Material haben, wird darüber mit ihnen geteilt und eben unter freier Lizenz und dementsprechend auch wieder auch mit ihnen reflektiert. Dass wir sagen, pass auf, alles, was digital aufgesetzt wird, muss im Fall so aufgesetzt werden, dass die Affordanz ist, dass du dich daran beteiligen möchtest und kannst. Und da muss man sich sehr genau Gedanken dazu machen, was heißt das für mich? Das heißt, was muss denn schon drinstehen, was sollte nicht drinstehen, welche Rechte gibt es, welche Rollen gibt es? Und das sind natürlich auch Dinge, mit denen auch besprochen werden, weil ein Teil dieser Fortbildung ist am letzten Tag, also am Abend davor und letzten Tag, arbeiten die dann nochmal konkreter konzeptionell weiter und bereiten so dann diesen Übergang von, was habe ich hier für mich jetzt gelernt und mitgenommen und wie kann ich das, was werden die nächsten Schritte dann in der Schule? Und die werden dann konzeptionell aufgesetzt und meist ist dann sowas wie ein Produkt, das sie selbst eine Taskcard anlegen für so einen Schulentwicklungsprozess im Rahmen von Demokratiebildung und wir dann schon mit denen gemeinsam durchgehen, okay, was sind denn jetzt für Dinge, auf die ich jetzt achten muss? Das heißt, wie setze ich es auf, dass ich einen guten demokratischen Prozess vor Ort auch bekomme?
Das heißt, ihr denkt das sozusagen sehr stark mit. Das steht aber nicht irgendwo auf der Tagesordnung. So, heute Kultur des Teilens.
Wir haben schon Slides. Wir haben schon Slides, die darauf eingehen und Digitalität auf jeden Fall auch aufgreifen, weil es natürlich dafür uns dazugehört. Also natürlich auch so Sachen wie jetzt, die aktuell diskutiert werden. Das heißt auch so Themen wie soziale Netzwerke oder einfach die ganze Infrastruktur. Das heißt, einfach die Frage zu stellen, okay, was hat Digitalität eben auch mit Demokratie zu tun? Und man sieht ja jetzt gerade, wer so bei Empfängen da sitzt und wenn man einfach merkt, sind einfach alles Menschen, die also diese großen Plattformen besitzen und jetzt bei Trump einfach dinieren und erklären, wie toll er ist und was für ein netter Mensch er ist, dann merkst du spätestens dann, ich habe ein Problem. Und vielleicht wäre es nicht schlecht in der Schule, wenn man sagt, Schule ist Teil des Lebens und bereit aufs Leben irgendwie vor, da soll irgendwas darauf irgendwie die Kompetenz, irgendwie gewisse Kompetenzen erwerben, man soll da gewisse Kompetenzen erwerben können. Dann muss man natürlich auch sowas mitdenken und dann zu überlegen, okay, was heißt es für uns als Schule? Das heißt, wie positionieren wir uns da? Was muss man vielleicht tatsächlich auch da lernen? Und jetzt nicht nur im Sinne von, also diese Kultur des Teilens, sondern auch zu überlegen, okay, auch Infrastruktur, also Fragen der Infrastruktur. Das heißt, welche nutzen wir in der Schule? Wie wollen wir damit umgehen? Ja, welche Idee von Digitalität verlassen eigentlich unsere Schüler diese Schule? Das ist schon so eine Frage, die mit dem Raum steht.
Dejan, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Arbeit und für die Einblicke.
Ich habe zu danken.
Das war's fast für unsere heutige Folge von Welle Lernen Digital. Wir haben das Thema Digitalität und Demokratie aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln kennengelernt. Und zum Abschluss will ich noch einen ergänzen, nämlich einen forschungsbasierten Ansatz, nämlich SchuDiD. Das ist die Abkürzung für einen Projektverbund unterhalb von Lern Digital. SchuDiD steht für Schulentwicklung digital demokratisch. Die Projekte in diesem Verbund erforschen Potenziale und Grenzen der Digitalisierung für Schule als demokratiefördernde Institution. Und ich zitiere weiter: Das Ziel liegt darin, Wege für digitale Schulentwicklung in einer demokratiefördernden Weise aufzuzeigen und dafür frei verfügbare, anwendungsbereite Materialien zu entwickeln und bereitzustellen. Wer sich das genauer anschauen mag, SchuDiD verlinken wir in unseren Shownotes. Und das war's jetzt wirklich. Wenn ihr immer noch mehr erfahren wollt über Lernen Digital und alle Themen, die wir bearbeiten, könnt ihr uns abonnieren. Ihr bekommt regelmäßig Updates per E-Mail, wenn ihr den Newsletter abonniert oder via Social Media, wenn ihr Lern.digital bei LinkedIn folgt oder bei YouTube oder bei Instagram oder alles zusammen. Ich heiße Joran Musmeerholz. Dieser Podcast heißt Welle Lernen Digital und den gibt's jeden Monat neu, überall da, wo es Podcasts gibt. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.